Es kommt wahrscheinlich das Altersvorsorgedepot.
Erstmal eine gute Nachricht.
Für alle, die,
definitiv,
die selber ins Alter investieren. Aber jetzt kommt natürlich auch die klassische Finanztippfrage, die wir uns bei allen Dingen stellen, rund um deine Finanzen, unsere Finanzen, unsere aller Finanzen. Wo ist der Haken? Mhm.
Und es wird leider mehr als einen geben. Also mindestens zwei. Der eine, über den hatten wir auch schon in unserem Newsletter zum Beispiel geschrieben, der liegt natürlich bei den Kosten und wie die Politik das hoffentlich auch ordentlich regelt mit den Kosten. Aber es gibt noch einen zweiten, der sich immer deutlicher herausstellt, nämlich, dass das eben nicht nur ein Produkt für ja, schlanke ETF-Depots mit hoffentlich niedrigen Kosten ist, sondern leider auch wieder ein Produkt für teure Versicherungen.
Und das diskutieren wir in dieser Folge Finanzen ganz einfach mit Saidi und Emil vom Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Also, das AV-Depot soll kommen. Wir machen jetzt ganz kurz zum Start für dich, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, den Recap, die Zusammenfassung, was ist der aktuelle Stand beim AV-Depot.
Genau, und dann gehen wir genauer auf die Haken ein, die wir gerade
genau,
angesprochen haben.
Genau, dann schauen wir auf die beiden großen Haken, die da lauern. Also, du sollst bis zu 1.800 Euro im Jahr einzahlen können in dieses Altersvorsorgedepot. Dazu gibt es dann Förderung, die ist gestaffelt. Bis 1.200 Euro gibt es maximal 30%, bis 1.800 auf den Bereich dann 20%. Pro Kind gibt es zusätzlich 25% der Einzahlungen, maximal 300 Euro. Heißt zusammengefasst, auf 1.800 Euro im Jahr von dir kommen 480 Euro vom Staat. Mit Kindern gibt es mehr. Wenn du unter 25 loslegst, gibt es außerdem noch einen Bonus. Außerdem sollen höhere Einzahlungen ohne Förderung auch möglich sein. Warum ist das wichtig? Der Vorteil ist, in der Sparphase hast du keine Steuern, also keine Vorabpauschale. Du kannst auch steuerfrei umschichten in diesem Depot oder rebalancen, zum Beispiel von einem ETF in den anderen, lauter solche
genau.
Dinge. Du machst also Top-Steuerstundung, du zahlst die Steuern spät. Damit haben wir eigentlich Basics zusammengefasst, worum es geht.
Das war jetzt mal ein Raketentempo hier von Emil und ich würde mir an deiner Stelle, und ehrlich gesagt, ich muss es auch so machen, ja, weil mir fällt auch noch nicht so leicht, mir alle Zahlen zu merken, zwei Zahlen vor allen Dingen merken. 1.800 Euro einzahlen, mindestens 480 Euro bekommen.
Ja. Und eben die Steuerstundung ist ja wirklich eine tolle Sache,
ja.
Dass du eben in der Ansparphase keine Steuern bezahlst. Da wird auch so ein bisschen, das AV-Depot löst so ein bisschen ein, was eine Sache oft verspricht, über die wir hier oft reden, nämlich diese ganzen Rentenversicherungspolicen, die immer sagt, Steuern, ETF von der Steuer absetzen.
Ja. Und auf die kommen wir in dieser Folge definitiv noch zu sprechen, denn die stehen auch in Startlöchern. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Wir schauen jetzt auf Haken Nummer 1. Du hast ihn schon angesprochen, die Kosten. Wie bei allen, bei allen Investmentprodukten eigentlich sind die Kosten ein wichtiger Faktor. Warum? Sie mindern halt deine Rendite.
Genau, und da haben wir das Problem, dass da stehen jetzt im Gesetzentwurf für das sogenannte Standardprodukt, das ist also ein, wenn man den Namen nehmen kann, ein Standard-Altersvorsorgedepot, maximal 1,5%. Dieser Gesetzentwurf wird jetzt gerade diskutiert in den Ausschüssen, kommt jetzt dann nochmal in den Bundestag und so weiter und da wird gerade sehr viel drum verhandelt. Und da ist jetzt der Punkt, weshalb du die Kosten natürlich auch zu Recht ansprichst, ist, dass wir uns das öfter mal nicht so gut vorstellen können. Warum? Das hat mit Zinseszinseffekt zu tun. Der Zinseszinseffekt überfordert ja unser menschliches Vorstellungsvermögen.
Generell, ich würde sagen, generell exponentielles Wachstum ganz überfordert genau. Den menschlichen Verstand.
Genau. Was hat jetzt 1,5% Kosten mit dem Zinseszinseffekt zu tun? Naja, die werden natürlich von deiner jährlichen Rendite abgezogen. Also ich mache es mal einfach, sagen wir, du investierst in so ein Altersvorsorgedepot, solltest du natürlich so ein ganz normal in einen Standard-Aktien-ETF weltweit anlegen, per Sparplan und errechnest dann mit den üblichen 6% Rendite, die wir immer so im durchschnittlichen Mittel langfristig bei Finanztipp anlegen. Naja, wenn du 1,5% Kosten hast, dann machst du jedes Jahr natürlich nicht 6%, sondern nur 4,5%. Und jetzt kommst du vielleicht so langsam drauf, so, oh ja, und 4,5%, das hört sich jetzt schon irgendwie deutlich weniger an als 6%. Ist es auch. Ist es auch tatsächlich. Wir sagen gleich nochmal was dazu, was wir bei Finanztipp machen, aber wenn wir das jetzt rechnen, dass du relativ jung, so 27, zahlst deine 1.800 Euro plus Förderung, kommst du auf, hätte ich gesagt, 190 Euro im Monat, wir haben es aufgerundet, 200 Euro zahlst du ein, 40 Jahre lang, wenn du 1,5% Kosten hast und statt 0,5%, was wir von Finanztipp fordern, was leicht möglich wäre, dieser eine Prozentpunkt Kosten kostet dich über diese 40 Jahre 75.000 Euro. 75.000 Euro. Und warum? Weil es ein negativer Zinseszinseffekt ist. Ja? Diese Kosten kratzen an deiner Rendite, kosten dich wirklich Geld. Und über die Jahrzehnte unterschätzt man. Denkt man so, naja, auf 1.800 Euro Einzahlung, ja. Aber da wächst ja was mit der Zeit. Ne? Da entsteht eben ein Zinseszinseffekt und der ist halt nicht so hoch bei 1,5% Kosten, macht 75.000 Euro weniger.
Das Ding ist eben genau, dass also wenn du es dir jetzt als zwei so Kurven vorstellst, der Abstand zwischen den Kurven wird halt wächst immer größer
ganz mit
der
genau.
Zeit. Und du hast halt am Ende, am Anfang klingt so, ja, 1,5% schlechter, klingt am Anfang immer so, der andere ist halt ein bisschen besser. Das Problem ist halt, dass du dann nach 60 Jahren hast du halt bei 1,5% Unterschied im Jahr, stehst du halt da und der eine ist halt jetzt der FC Bayern und der andere ist der erste FC Köln sozusagen. Ja. Übrigens der erste Meister der Bundesliga und, habe ich letztens bei Wer wird Millionär gelernt, die Mannschaft, die vom FC Bayern in der ewigen Tabelle der Bundesliga vom Platz 1 verdrängt wurde in den 80ern.
In den 80ern, okay. Ich habe mir schon gedacht, das muss eine Weile her sein.
Aber es ist relativ krass. Und wenn du überlegst, und genau so funktioniert ja der Zinseszinseffekt auch, wenn der andere einfach immer so ein bisschen besser ist, dann denkst du am Anfang, oh, wir sind eigentlich nah beieinander, wir sind auf Augenhöhe und irgendwann bist du alles andere als auf Augenhöhe.
Ich glaube, der Zinseszinseffekt hat auch beim FC Bayern in der Bundesliga zugeschlagen. Das ist der Grund, warum ich der Bundesliga nicht mehr so ansatzweise so nachfolge wie Emil, der es jetzt wieder geschafft hat, unsere hochpolitische Folge ja auch heute noch da den Fußball wieder mit
Zeit fürs Phrasenschwein, Bundesligaschwein.
Aber nochmal, anschaulich, glaube ich, du hast ein bisschen Gefühl dafür, dass 6% Rendite pro Jahr, das ist irgendwie ganz ordentlich, ja, und 4,5%. Es ist auch nicht schlecht, aber irgendwie eine andere Größenordnung. Und genau so ist es. Und das drückt sich dann in unserer Beispielrechnung eben mit 75.000 Euro miesen aus. Und vor allen Dingen, wo sind die 75.000 Euro? Naja, in den Taschen der Finanzindustrie. Weil irgendjemand hat dir so ein Produkt verkauft. Ja, genau. Und nochmal, das ist nicht zum Lauttarif. Wir sagen, naja, also 0,5% und weniger. Natürlich wollen die was dran verdienen. Das ist ja auch okay, wenn du so ein Produkt anbietest. Das kriegst du nicht für lau. Ja? Also, aber dieser eine Prozentpunkt Kostenunterschied, der macht eben so viel aus.
Was da, glaube ich, auch noch wichtig ist, einmal, du kannst aktiv werden. Das ist natürlich auch, worauf es jetzt ankommt. Wir haben nämlich eine Petition an den Deutschen Bundestag gestartet, dass der Kostendeckel bei 0,5% liegen sollte. Einfach damit alle Sparerinnen und Sparer in Deutschland, die dafür das Alter Geld zurücklegen, standardmäßig niedrige Kosten haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir packen dir den Link in die Shownotes, da kannst du unterschreiben. Wir freuen uns auch enorm, wenn du die an Freundinnen, Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen und so weiter weiterteilst, weil da jede Unterschrift hilft, damit man da einfach auch Druck aufbauen kann und damit auch die Abgeordneten im Parlament einfach mitbekommen, dass das für uns hier draußen ein wichtiges Thema ist.
Und wenn da die so ganz grob 2 Millionen Leute, schätzen wir mal so ganz grob in der Finanztipp-Community, uns auf den diversesten Kanälen, unter anderem natürlich in diesem Podcast hier, folgen, wenn wir da alle mitmachen, dann wird die Politik zuhören müssen. Es haben bereits jetzt schon viele Zehntausende Leute unterschrieben und sei doch du auch bitte einer davon und vor allen Dingen leite die Petition auch weiter. Vielen Dank fürs Mithelfen.
Und was noch wichtig ist, das habe ich mir auch in der Vorbereitung dieser Folge gedacht. Also wenn wir jetzt so ein bisschen denken, wir nehmen jetzt mal an, diese 1,5% würden kommen. Mhm. Und dann entwickelt sich ja ein Markt für Altersvorsorgedepots und für Produkte für Altersvorsorgedepots, die da drin stecken. Und natürlich, ich gehe jetzt mal vom guten Fall aus und sage, es wird Wettbewerb geben. Es wird Anbieter geben, wie jetzt auch bei Wertpapierdepots, die auf preissensible Kunden aussehen und die sehen, wir können dagegen andere gewinnen, wir können da Kunden dazu gewinnen. Die werden Produkte anbieten, die 0,5% Kosten haben, vielleicht sogar weniger. Der schwedische Rentenfonds hat 0,1% genau. Kosten.
Also da kann ich schon mal in Vorausschau, was ich gleich noch erzählen werde, sagen, ich bin sehr sicher, dass es Produkte, die nochmal deutlich unter 0,5% liegen, weil es passiert genau das. Das haben wir jetzt sozusagen in verschiedenen Gesprächen beobachtet. Insbesondere die Neobroker beobachten sich da gerade sehr intensiv einander und man will natürlich, wie du gerade sagst, da gibt es ein sehr preissensitives Publikum, das wir natürlich auch hier bei Finanztipp haben und die will natürlich sehr genau darauf schauen, dass diese Depots, diese Altersvorsorgedepots nicht zu teuer werden.
Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du, liebe Nutzerin, lieber Nutzer, jetzt denkst, ja, ich vergleiche doch dann auch die Kosten. Aber, und das ist das, ist, glaube ich, der wichtige Punkt, wenn diese 1,5% Grenze im Gesetz steht, dann wird es sehr, sehr viele Anbieter geben, die es auch heute schon gibt. Es können Banken sein, es können Versicherungen sein, es kann wer auch immer sein. Die werden diese gesetzliche Grenze ausnutzen und vielleicht mit dem möglichen Hintergedanken, weil sie wissen, sie haben sowieso Kunden, die zu ihnen kommen.
Ja.
Also es gibt in Deutschland einfach außerhalb, und es ist ganz oft auch außerhalb von unserer Bubble, Menschen, die tun eigentlich das Richtige und schließen sowas ab, aber sie schließen es vielleicht da ab, wo auch ihre Eltern schon waren oder ja, wo man es halt so macht. Und da geht es dann nicht zu anderen Kosten. Und das Problem ist auch, dass unsere Community ganz selten nur in diese Community vordringt. Also man existiert so ein, oft ja auch so ein bisschen parallel voneinander.
Ja, also jetzt sind wir natürlich mitten beim zweiten Haken schon drin, ja. Und das ist genau der Punkt. Jetzt sagst du, ja, wir sind da in so einer Bubble. Und das würde ich manchmal auch behaupten, ne, dass wir gerade in so einer digitalen Bubble, aber auch gerade bei Finanztipp sind, wo wir total kostenbewusst sind und 0,5% ist für uns schon so die Grenze. Darüber hinaus fangen wir an, es irgendwie teuer zu finden. Aber wir haben das ja auch am Anfang jetzt gerade mit dem negativen Zinseszinseffekt, dem wachsenden Abstand zwischen den Kurven erklärt, weil das eben vielen Leuten intuitiv nicht bewusst sind. Also 1,5% klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber jetzt müssen wir ein bisschen in die Tiefen der doch dann typisch deutschen komplizierten Gesetzgebung eintauchen. Weil, worüber reden wir denn eigentlich? Wir reden über eine Modernisierung der Riester-Rente. Das ist ja der Anlass der ganzen Geschichte. So, da soll es jetzt zum einen Altersvorsorgedepots geben, wo ich meinen globalen Aktien-ETF reinlegen kann und ne, dann meine Förderung drauf bekomme. Alles wunderbar. Und da gehen wir auch davon aus, dass es da viele wirklich günstige Angebote am Markt
gibt. Das ist das, was wir uns auch sozusagen in unserer Bubble wahrscheinlich alle vorstellen.
Genau, das wünschen wir uns ja auch alle. Und das wird es auch geben, bin ich sicher. Dann ist jeder Anbieter aber darüber hinaus verpflichtet, noch ein sogenanntes, habe ich vorhin schon erwähnt, Standardprodukt anzubieten. Und Standardprodukt bedeutet, dass da die Geldanlage quasi nahezu vorgegeben ist. Also im Endeffekt wird es darauf rauslaufen, dass dort zwei Fonds oder zwei ETFs vom Anbieter vorgegeben werden. Das ist halt gedacht für Leute, die Einsteiger sind, ja, die sich nicht so auskennen, welchen ETF soll ich jetzt da nehmen oder welchen Fonds soll ich nehmen. Die kennen vielleicht auch Finanztipp natürlich nicht und wissen nicht, dass man sich bei uns informieren kann. Und dann wird dem vom Anbieter da was vorgeschlagen. Verstehe ich. Führt schon wieder so ein bisschen in so, wir trauen den Anlegern nicht zu, sich selbst zu informieren, Geschichte. Mhm. Ja, also der Gedankengang dahinter finde ich einerseits richtig, andererseits hat er auch was Gefährliches. Und nur, jetzt geht's schon los, nur für diese, heute, so wie es im Moment diskutiert wird, der aktuelle Stand ja, heute ist, dass nur für diese Standardprodukte die 1,5% Obergrenze gelten. Bedeutet also gleichzeitig, dass es theoretisch, weitere Altersvorsorgedepots geben kann, die noch deutlich mehr als 1,5% kosten und die übrigens, das schreibt ja keiner vor, nicht nur von Banken angeboten werden können. Und jetzt kommen meine lieben Versicherer und ihre Vertriebe ins Spiel. Natürlich stehen auch die Kollegen schon in den Startlöchern und überlegen sich, wie sie ein Produkt bauen können, das ist ja nichts, wo dann irgendwie eine fondsgebundene Geschichte angebunden wird, wo die Kosten nochmal deutlich höher liegen. Vor allen Dingen, weil man dann auch tolle, teure, aktiv gemanagte Fonds, die natürlich viel besser sind als die ollen und langweiligen ETFs, da reinbauen kann. Und jetzt setze ich noch einen drauf. Innerhalb von solchen Altersvorsorgedepots darf es keine Garantien geben. Ja, das ist ja das einer der großen Kritikpunkte an Riester gewesen, dass du da immer diese Garantie drin hattest, die unglaublich teuer ist, weil dein Land...
Vielleicht auch nur noch mal fürs Protokoll, was die Garantie ist. Du bekommst am Ende das raus, was du eingezahlt hast.
Genau.
Also du kannst kein Minus machen.
Genau.
Aber das Wichtige ist ja, das Minus gilt nur für das, was tatsächlich drin ist. Also sagen wir, du zahlst jetzt jedes Jahr einen Tausender ein, über 20 Jahre, dann sind es 20.000 Euro und dann hast du die Garantie, an dem Tag, an dem du in Rente gehst, sind da 20.000 Euro drin. Punkt.
Genau.
Nicht 20.000 Euro Kaufkraft bereinigt, nicht 20.000 Euro mit so und so viel Rendite über Zeit, einfach 20.000 Euro.
Genau. Und du hast das eine Problem schon benannt. Nach 20 Jahren sind 20.000 Euro halt natürlich nicht mehr 20.000 Euro wert, sondern irgendwie gefühlt schon bei einer durchschnittlichen Inflation, ich schätze jetzt mal irgendwas zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Nur noch. So. Also da ist schon mal was verloren gegangen. Und gleichzeitig gibt es diese Garantie halt nicht umsonst. Das ist das eine der großen Messages, die wir auch, wo wir uns als Finanztipp der Finanzbildung hier natürlich verpflichtet haben, Leuten das zu erklären. Das hört sich mal ganz toll an. Es ist irgendwie sicher angelegt und dann habe ich noch Renditechancen darüber hinaus. Ja, ist schon richtig. Aber diese Renditechancen sind sehr begrenzt, weil was muss der Anbieter machen, wenn er eine Garantie ausspricht? Der muss das Geld sicher anlegen. Na, ich vereinfache es mal. Der muss einen großen Teil des Geldes quasi auf ein Tagesgeldkonto legen. Ich vereinfache es mal sehr, sehr stark. Der kann da halt nicht viel Zinsen drauf geben. Und deswegen ist es so wichtig, so wie mit einem stinknormalen ETF, Aktien-ETF-Sparplan, ja, sich von solchen Garantien zu lösen und zu sagen, die Zeit heilt das. Wenn ich die berühmten 15 Jahre Zeit habe, dann brauche ich oder ich sollte gar keine Garantie haben, weil es muss schwanken können, damit es langfristig auch ordentlich nach oben geht und die ordentlichen, also hoffentlich 5, 6%, 7%, wenn wir Glück haben, Rendite pro Jahr macht. So, jetzt geht es noch einen darüber hinaus. Also, wir haben schon mal gelernt, ja, es gibt dann die Standardprodukte, die jetzt vorgesehen sind, maximal 1,5%, wo wir schon sagen, 1,5% ist aber eigentlich zu teuer. Dann gibt es offensichtlich wahrscheinlich auch die Möglichkeit, Altersvorsorge, also alles Standarddiskussion, Altersvorsorgedepots mit mehr als 1,5% anzubieten. Und es gibt ja auch noch die ganz alte Variante. Es gibt immer noch die Möglichkeit, da Garantien reinzubauen. Das heißt dann halt nicht Altersvorsorgedepot, sondern es ist quasi Riester 2.0 mit 80 oder 100% Garantie auf die Einzahlungen. Und jetzt kommt der Punkt. Wir haben halt gerade Informationen erhalten, dass die Versicherer gerade Sturm laufen, dass das bitteschön auch alles so bleibt. Weil was man sich jetzt sicher sein kann, ganz sicher sein kann, ist, dass das ein gefundenes Fressen ist für die diversen Vertriebsmannschaften der Finanzvertriebe, ob das jetzt zu einem Versicherer gehören oder zu einer Bank oder wie auch immer, spielt gar keine Rolle, und dann rausgehen und den Leuten erzählen, sie wollen doch ihre Altersvorsorge bitte schön sicher anlegen. Oder sie wollen doch da kein Risiko eingehen. Natürlich wollen sie ordentliche Gewinne drauf machen, aber Hauptsache es ist sicher.
Oder du willst, dass es auf jeden Fall bis an dein Lebensende reicht. Also genau. Das kommt noch, ja auch noch
dazu. Auch noch wichtiger Punkt. Was will ich sagen? Uns droht halt die ganz große Gefahr, ja, dass Millionen und Millionen Leute in diesem Land ein vermeintlich besseres Produkt abschließen, das sich halt dann doch wieder nicht als renditestark raussteht. Und was heißt das? More of the same. Riester Debakel 2.0. Das droht.
Das ist ja das, was uns eben auch wichtig ist, was wir überwinden wollen. Einmal wollen wir diesen klaren Kostendeckel, damit jede Person in Deutschland, die sowas abschließt, einfach ein günstiges Produkt abschließt, weil das ist am Markt machbar. Es zeigt ja der schwedische Rentenfonds, es ist für einen Bruchteil dieser 0,5% machbar. Da sollte einmal jeder die Möglichkeit oder auch die Garantie haben, dass das funktioniert. Und das Wichtige ist eben auch, man braucht eine einfache Regelung, damit du nicht wie bei Riester dieses Chaos aufwirfst mit, was kann das, für wen ist das gut, für wen ist das nicht gut. Das ist doch auch so ein bisschen der Kern der Riester-Problematik, dass die Riester-Reform als großes politisches Projekt, Riester hat ja seine Berechtigung, Riester hat ja auch total Fälle, in denen es super sinnvoll
ist. Die Idee war auch gut. Wie es gemacht wurde, war halt ein Reinfall, ganz deutlich.
Genau, und dadurch ist auch Riester an so viele Leute verkauft worden, für die das halt nichts bringt. Und dann ist das irgendwann so verbrannt.
Genau. Also ich bin ja mal geneigt, ja, aus meiner eigenen Vita sozusagen heraus, das mal aus Sicht des Vertriebs sozusagen zu erklären. Ja? Also, es ging natürlich damit los, dass wir von Finanztipps sagen würden, du brauchst da keinen Berater. Du schließt dann so ein V-Depot ab, legst einen weltweiten Aktien-ETF rein, das machst du alles digital und Ende. Warum solltest du einen Berater dafür bezahlen müssen? Sobald ein Berater im Spiel ist, muss der irgendwie bezahlt werden. Und von wem wird er bezahlt? Von dir. Das heißt, das Geld wird dir irgendwo über irgendeinen Kanal abgezogen und fließt über irgendeinen Kanal an ihn oder sie, den Berater, zurück. Ja. Und jetzt aus Sicht des Beraters ist es viel einfacher zu sagen, da kann nichts passieren, ja, lieber Kunde, das ist sicher Ihr Geld für die Altersvorsorge, da kriegen Sie noch was vom Staat drauf und dann gibt es noch ein paar Prozente drauf. So wie ich es hier gesagt habe, in drei Sätzen erklärt, zu erklären, dass man eigentlich diese Garantie weglassen muss, dass sowas schwanken kann, dass es auch mal nach unten geht, aber langfristig nach oben schwankt, dass man damit 6% erzielt und dass das einen großen Unterschied macht, ob du nur 2% oder 4% darauf erzielst. Das ist alles anstrengend zu erklären. Ja? Und Leute wollen sich leider immer noch viel zu wenig mit diesem Thema Finanzen auseinandersetzen und wollen das nicht hören. Und da sehe ich halt das große Einfallstor sozusagen für diese Versicherungsprodukte, werden es in vielen Fällen sein, das werden fondsgebundene Rentenversicherungen sein, die deutlich mehr in vielen Fällen kosten als 1,5% pro Jahr, wo dann nach 10, 20 Jahren rauskommt, oh, da kommt irgendwie viel weniger raus. Und was ist jetzt passiert? Wann ist Riester eingeführt worden? 2002, Entschuldigung. Aber so ganz grob, 20 Jahre später, hat sich herausgestellt, bei meiner Riester-Rente, da tut sich irgendwie nicht so viel, da kommt irgendwie nicht so viel bei rum. Und ich will unbedingt verhindern, und das setzen wir uns jetzt gerade eben mit unserer Petition von Finanztipp dafür ein, dass das Gleiche beim Altersvorsorgedepot in 20 Jahren nicht auch der Fall ist.
Das Gute ist ja auch, in diesem politischen Prozess war ja auch zu sehen, dass es durchaus den Willen gibt, dass da niedrige Kosten dabei rauskommen. Also auch der Bundesrat hat es ja zum Beispiel gefordert, dass die Kosten nochmal runter müssen im Vergleich zum ersten Entwurf. Das heißt, du bist auch so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen zuversichtlich, so einschätzungsmäßig, dass man da Erfolg haben kann.
Ja, also erstmal, die gute Neuigkeit ist, ich bin überzeugt, es wird saugünstige Altersvorsorgedepots bei den entsprechenden Online-Brokern geben für, ich sage jetzt mal was, 0,2, 0,3% pro Jahr. Und zwar all in, mit ETF schon und so weiter. Ja, drin. So. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass diverseste angestammte Anbieter es schaffen werden, leider, also ich fürchte es einfach ganz, ganz schwer, Lücken in das Gesetz reinzubauen oder zu erhalten, muss man sagen, um weiterhin teure Produkte unter die Bevölkerung zu bringen. Und warum erzählen wir dir das eigentlich alles? Zum einen, damit du natürlich hoffentlich die Petition, unsere Petition unterschreibst und das mitträgst. Und zum anderen, falls dir das schon bewusst ist, falls du zum Beispiel schon einen ETF-Sparplan privat am Laufen hast, diese Message weiterzuerzählen, ich sag's mal ganz deutlich, wie geil das ist, bei einem für lau letztlich bei einem kostenlosen Depot einen total günstigen ETF zu besparen und dass das jetzt dann zufälligerweise auch noch vom Staat gefördert geht und dass die Leute bitteschön nicht eine teure Rentenversicherung dafür abschließen oder sich unbedingt auf einen Berater verlassen, sondern sie können sich spätestens ab 1. Januar, aber es wird deutlich früher sein, das kann ich auch sagen, die ersten Produkte werden dieses Jahr auf den Markt kommen. Ja, deutlich vor dem 1. Januar werden die auf den Markt kommen. Da werden wir in ein paar Monaten wahrscheinlich was dazu sagen können. Sie werden empfohlen von Finanztipp ein total günstiges, vom Staat gefördertes Altersvorsorgedepot selbst abschließen können.
Und was vielleicht noch wichtig ist, so als Gedanke ans große Ganze, vielleicht bist du auch schon in einem Alter und denkst dir, naja, aber wenn ich jetzt diese Petition unterschreibe, diese Reform bringt mir gar nichts. Oder du hast Menschen in deinem Umfeld, vielleicht auch deine Eltern, deine Großeltern, die davon nichts mehr hätten, weil sie sind vielleicht kurz vor der Rente, sie sind schon in der Rente. Was trotzdem wichtig ist und warum auch da eine Unterschrift sinnvoll wäre, eine Reform der privaten Altersvorsorge ist eine relativ seltene Sache.
Das ist richtig. Es hat wirklich Jahre, fast schon Jahrzehnte gedauert, bis jetzt da endlich mal bei Riester was vorgegangen ist. Und jetzt sind wir an dieser entscheidenden Stelle.
Also nur, um das nochmal hier reinzuwerfen, Walter Riester war Minister in einem der Schröder-Kabinette.
Also es ist ein bisschen... Gerhard Schröder, erinnerst du dich oder sagt dir der Name nichts mehr?
Das ist ein seltener Moment im politischen Geschehen unseres Landes und deswegen ist es so wichtig, dass wir an diesem Wendepunkt in der privaten Altersvorsorge, dass wir da unsere Gelegenheit nutzen, um einfach Druck aufzubauen, damit das ein Erfolgsprojekt wird, weil das für die nächsten 20 Jahre eine wahnsinnig gute und wichtige Weichenstellung wäre.
Ja, und wir werden von Finanztipp alles dafür tun, dir einen ordentlichen Vergleich zu machen, euch einen ordentlichen Vergleich zu machen, zu sagen, hey, hier sind die günstigen Angebote und das ist auch der Vergleich mit teuren Angeboten. Ich glaube ja, dass es trotzdem noch Möglichkeiten geben wird oder befürchte das für insbesondere Versicherer, aber nicht nur Versicherer, Angebote zu machen, die, so würde ich es mal sagen, Kosten verschleiern. Denn das hat es in den letzten 20 Jahren auch immer wieder gegeben. Und dennoch, es wird Angebote geben, wie ich gerade schon gesagt, die sind so günstig, 0,2, 0,3, irgendwas in der Größenordnung, da können die anderen nicht mithalten. Und natürlich nicht, weil das ein Angebot ist dann von einem Online-Broker und so weiter, das darauf ausgelegt ist, dass du es selbst machst. Da muss kein Berater bezahlt werden. Wie soll auch ein Produkt, bei dem ein Berater bezahlt wird, mit einem ohne mithalten können. Ja, der Mensch muss auch was verdienen, muss man jetzt mal so, auch so denen zugute halten. Das ist halt auch ein reiner Interessenskonflikt. Aber wenn du dich nur ein bisschen selbst bei unter anderem Finanztipp informiert, dann brauchst du das nicht. Du kannst es maximal einfach halten, deine Finanzen, einfach nur einen ETF-Sparplan vom Staat fördern lassen, dann brauchst du keinen Berater dafür.
Damit sind wir am Ende dieser Plädoyer-Folge für politische Partizipation.
Man hat, glaube ich, gemerkt, dass es mir ein bisschen wichtig ist.
Und kommen zu einer anderen Form der Partizipation, nämlich der Fragen von euch, von unseren Nutzerinnen und Nutzern. Und die erste kommt von Marco93SA und er fragt, hey Saidi, warum lassen sich so viele Leute durch die Medien beeinflussen, was Kapitalanlagen betrifft?
Naja, also Medien ist natürlich jetzt maximal
ein sehr weiter Begriff.
Ja. Also ich glaube ja, dass der Einfluss der traditionellen Medien nicht so groß ist. Ich glaube, da geht es eher darum, dass man, wenn ich an den Iran-Krieg denke und so weiter, dass man sich halt eher vom Weltgeschehen irgendwie beeinflussen lässt und dann meistens sich dann Sorgen macht. Aber die sozialen Medien haben da natürlich wahnsinnig viel geändert. Da gehören wir natürlich auch dazu. Ja. Und da geht es halt darum, dass man sagt, ich fasse Vertrauen zu bestimmten Leuten. Ja, ob das jetzt ein gemeinnütziger arbeitender YouTuber wie Saidi ist oder ob das Finfluencer à la Couleur sind. Ja, da gibt es seriöse Informationen, da gibt es unseriöse Informationen, aber vor allen Dingen kann ich demjenigen vertrauen. Und ich möchte auch jemandem vertrauen im Endeffekt, dass ich sage, ich will es wie der oder diejenige
sehr machen. Personalisiert.
Ja, es ist sehr personalisiert.
Ich glaube, es gibt noch einen Faktor, den man da bedenken muss und der schon mit traditionellen Medien zu tun hat. Und zwar habe ich schon das Gefühl, dass Menschen Krisen anders wahrnehmen, als sie sich in ihrem weltweiten Aktien-ETF darstellen.
Ja.
Und zwar, weil als Krisenindikator, vor allem auch in traditionellen Medien, wird oft der DAX rangezogen. Mhm. Also der deutsche Aktienindex, und der reagiert natürlich anders auf Krisen. Hat man jetzt zum Beispiel bei dieser ganzen Iran-Eskalation gesehen. Das war im DAX ja viel spürbarer als im MSCI World, weil logischerweise für alle nord- und auch südamerikanischen Aktienindizes ist dieser Konflikt relativ weit weg. Und der Iran und auch die Golfstaaten sind für diese Länder keine wichtigen Öl- oder Gaslieferanten in der Regel. Und dadurch wirkt sich das einfach weniger aus. Und das gewichtet manchmal, glaube ich, Krisen anders, weil man dann vergisst, dass auch viel von dieser Wirtschaftsberichterstattung für eine politische Diskussion gemacht ist, aber jetzt nicht für das Gefühl, dass du müsstest das trennen vom Gefühl für dein eigenes Depot sozusagen.
Genau, also da haben sich auch in der Wirtschaftsberichterstattung in nicht nur in Deutschland, aber auch in Deutschland, so Traditionen halt festgesetzt, ob man jetzt, wie du sagst, da wird immer doch der DAX genannt oder noch besser der Dow Jones, ist auch mal so ein meiner Lieblingsgeschichten, aus meiner Sicht völlig veralteter Index, muss man einfach so sagen, ja, die ganz wenig oder nichts damit zu tun haben mit dem langfristigen Investieren in einen globalen Aktien-ETF. Das sind völlig verschiedene Perspektiven. Ne? Wir nehmen Aktien, den DAX oder dass jetzt die Allianz-Aktie gerade 2,3% meinetwegen zugelegt hat oder 3,1% verloren hat, spielt gar keine Rolle. Ja? Das sind immer so Spotlights ja, auf das Tagesgeschehen. Das ist aber ein völlig falsches Bild von Aktien vermittelt. Da habe ich auch in meinem Buch Finanzen ganz einfach darüber geschrieben. Ja, wir haben so Aktien als was sehr Kurzfristiges im Kopf und dieser langfristige Blick auf die Entwicklung des Aktienmarktes, der fehlt in der Wirtschaftsberichterstattung in Deutschland noch immer noch weitgehend vollkommen.
Ja, wir denken immer nur an diese hektisch telefonierten Männer mit Hosenträgern auf so einem Börsenparkett.
Die es gar nicht mehr gibt.
Die zweite Frage kommt von Staya Suk. Lohnt sich das neue AV-Depot, auch wenn man nur 20 bis 25 Jahre Zeit hat?
Aller Voraussicht nach ja. Das ist absolut eine Frage der Kosten. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns für niedrige Kosten einsetzen, weil je weniger Zeit du hast, desto wichtiger ist es, dass das Produkt günstig ist. Und bei 0,5% und weniger wird es sich aller Voraussicht nach lohnen. Bei den Kosten, die wir jetzt offensichtlich bei den Online-Brokern hoffentlich sehen werden, die definitiv, ich würde sagen, so die Grenze liegt wahrscheinlich ungefähr bei 15 Jahren, ne? Die übliche Mindestinvestitionszeit, die man so mitbringen sollte. Wenn man risikobereit ist, kann man wahrscheinlich auch noch weniger Jahre einzahlen.
Und die letzte Frage kommt von Nadine. Wenn ihr immer vom Notgroschen auf dem Tagesgeldkonto sprecht, bestreitet ihr Urlaube aus eurem Girokonto oder aus dem Tagesgeld, das dann die nächsten Monate wieder aufgefüllt wird?
Willst du das beantworten?
Das ist tatsächlich, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist eine Buchführungsfrage. Also Saidi und ich machen unterschiedliche Buchführungen und auch bei dir, liebe Nutzerinnen und Nutzer, du machst das vielleicht auch unterschiedlich. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bestreite Urlaube aus so einer Zwischenform. Ich erkläre das kurz.
Jetzt kommt die Kreditkarte.
Ich mache tatsächlich ausnahmsweise keine unseriöse Buchführung, sondern ich spare überschüssiges Geld von meinem Girokonto auf einem Unterkonto meines Girokontos. Okay. Also wie so eine Art Tagesgeldkonto, auf dem ich das parke. Das ist dann aber eben komplett getrennt von meinem Notgroschen und anderen Tagesgeldtöpfen und auch meinem Sicherheitsbaustand und so weiter. Da schmeiße ich das rein und von da hole ich das dann auch wieder runter. Also im Endeffekt würde man wahrscheinlich sagen, ich halte so einen Puffer auf dem Girokonto vor und bestreite das von da.
Sind wir aber nicht so weit weg. Bei mir funktioniert das halt über das Tagesgeldkonto. Ne? Also ich mache es auch im Vorhinein. Ich gebe kein Geld aus, das ich noch nicht verdient habe. Mit anderen Worten, ja, so Überschüsse fließen halt bei mir aufs Tagesgeldkonto und von dort aus wird der Urlaub bezahlt. Punkt. Und was ich natürlich nie machen würde, ist meinen Notgroschen wegen dem Urlaub anzapfen. Ne? Wenn ich das machen würde, dann würde ich letztendlich sozusagen mein Prinzip verraten. Ne? Dann hast du das Geld eigentlich nicht, weil Notgroschen ist für Notfälle vorgesehen. Urlaub ist kein Notfall.
Was man da tatsächlich so ein kleiner Praxistipp von mir, was man da mal nachschauen kann, manche Konten haben die Option, dass du so einen Überschusssparen betreiben kannst. Also da kannst du einen, jetzt sagen wir, dein Gehalt kommt immer am 28. Und dann kannst du sagen, okay, ich möchte immer, dass am 27. alles Geld auf meinem Konto bis auf, sagen wir, 20 Euro per Überschusssparen auf so ein Unterkonto verschoben wird. Also manche Konten können das und dann kannst du quasi das bis auf 20 Euro abräumen und so ein Polster aufbauen, automatisiert, ohne dass du groß rechnen musst, wenn am Tag danach dein Gehalt gekommen ist. Also das wäre, glaube ich, zum Beispiel eine Option, um
Keine
das
schlechte.
Ganz gut darstellbar zu machen.
Ich mache das auch ehrlich gesagt, versuche ich das in aller Regel am Monatsanfang zu machen. Ne? Ich kann dann schon ein bisschen abschätzen, wie der Monat meistens laufen wird. Ne? Und wenn dann noch, wenn ich sage, naja, da bleiben nochmal 500 Euro diesen Monat übrig, dann gehen die auch mal aufs Tagesgeldkonto vorweg rüber. Und mein Gott, manchmal verrechne ich mich natürlich auch, weil ich irgendwas gerade bei meinen Kindern eine größere Ausgabe übersehen habe. Naja, da geht es halt vom Tagesgeldkonto wieder zurück und dann fällt der Urlaub vielleicht ein bisschen kleiner aus.
Also zum Schluss kurz beantwortet, wir bestreiten, der eine macht so, der andere macht so. Das Einzige, was wir gemeinsam haben, ist kein Geld aus dem Notgroschen in Urlaub investieren.
Genau, kein Geld, das du nicht schon verdient hast.
Punkt. Dann sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank dir, Saidi.
Danke,
auch fürs Unterschreiben der Petition, habe ich gehört.
Genau.
Vielen Dank dir, liebe Nutzerin, fürs Zuhören oder Zuschauen. Und wir freuen uns natürlich wahnsinnig über eine gute Bewertung, wenn du den Podcast weiterempfiehlst und natürlich auch, wenn du die Petition unterschreibst. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
Genau, schau mal in die Shownotes nach der Petition. Vielen Dank fürs Mithelfen. Bis dann. Ciao.